Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Ich habe Beatboxen gelernt am Wochenende. Kennt ihr die Pizzakatze?
Nee, aber mach mal.
Okay, also ihr müsst das dann aber gleich mitmachen. Also letztendlich, man sagt Pizzakatze, aber der Trick ist, man lässt die Vokale weg. Ja? Und das klingt dann ungefähr so.
Beatbox. Hey, cool.
Jetzt ihr.
Ja. Krasser Soundcheck hier, Leute. Ich hab noch den hier. Es kommt erstens anders als zweitens du denkst.
Super, ich wollte eigentlich starten, aber ich fand das so toll, das nehmen wir einfach, Andreas. Und damit die Vorstellung, mein Co-Host Andreas Wittler, hello zum Daily of the Month.
Hallo.
Wunderbar. Es ist Mai oder wahrscheinlich effektiv Juni, wenn ihr das hier hört. Und unseren heutigen Gast, den haben wir durch ein Event kennengelernt. Sagen wir mal, wir sind auf ihn aufmerksam geworden. Ich würde es mal nennen, eine recht eigene und sehr freie Art der Kollaboration auf Zeit, ein sogenannter Hackathon von der Nextcloud-Organisation mit Unterstützung der EU. Also Rang und Namen war dabei, würde ich mal sagen. Hackathon, Andreas, hilf mir mal kurz, gibt es da auch was Deutsches für Hackathon?
Ja, Hackathon.
Hackathon, Karton, Kartonhack oder so. Ne? Also ich glaube, sinngemäß...
Ja? Große Party mit viel Spaß und da kommt auch am Ende was bei raus.
Soweit die Erklärung von Andreas. Was das aber ganz genau ist, das erklärt uns dann gleich unser Gast, seines Zeichens ein Buzzword-Erklärbär, no offense, und ein medialer Tausendsasser mit Sendebewusstsein. Ich dachte, das klingt gut, wenn ich das so sage. Oder einfach jemand, der viel zu erzählen hat über Technik. Und damit begrüße ich Marius Quabeck. Hallihallo, Marius.
Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
Wunderbar. Wenn ich jetzt totalen Quatsch über dich erzählt habe, dann kannst du das jetzt hier direkt richtig stellen.
Ach, das war alles richtig. Da fühlte ich mich sehr geehrt. Vielen Dank dafür.
Okay. Ja, wunderbar. Wir haben uns ganz klassisch überlegt, um dich ein wenig kennenzulernen oder mit unseren HörerInnen dich kennenlernen, dass wir dir Hausaufgaben mitgeben, so wie früher in der Schule. Du solltest uns nach Möglichkeit einen Check-in-Song mitbringen, der entweder was über dich verrät oder zum Thema der Folge beiträgt. Wofür hast du dich entschieden oder hast du was anderes?
Ich habe lange überlegt, ob ich einen Song finde, der zu mir passt. Da habe ich dann irgendwie nach einer Stunde dann aufgegeben und habe dann einen Song gefunden, der mehr so mit dem ganzen Open-Source-Theme und auch über einiges, über das wir heute sprechen werden, zusammenpasst. Und zwar, das ist eine Parodie des Songs Born to be Wild im Titel Open and Wild, parodiert von SUSE. Das ist auch eine Firma, die sehr viel mit Open-Source macht und zu dem es sehr viele Parallelen gibt. Und ich glaube, den könnt ihr sogar einspielen. Ich bin mir nicht sicher. Guck mal, wer die Rechte hat. Parodien okay. Ist ja immer noch mal ein bisschen einfacher.
Ja, wir checken das. Normalerweise klauen wir einfach ganz böse irgendwo aus Spotify raus und hängen das in die Playlist. Wir schauen mal, was geht. Okay, vielen Dank für den Song. Ich habe mal kurz reingesappt. Ich habe mir irgendwie den Tipp zustecken lassen. Ich habe es aber noch nicht ganz durchgehört. Bin sehr gespannt und wenn es gar nicht klappt, packen wir es einfach auf die Shownotes-Seite. Das wird klappen. Wenn du uns jetzt eher einen Song zur Folge gegeben hast, dann würde ich dich aber mal kurz bitten, ein wenig auszuholen, um dich nochmal persönlich vorzustellen. Und ich nutze da einfach mal ein Tool von unserem nächsten Gast, der gerne auch mit Gruppen so vorgeht, dass er versucht, so eine Art Reise darzustellen. Also wenn du eine Reise getan hast, und jetzt gerade aktuell irgendwo gelandet bist und vielleicht noch irgendwo hin willst und du kommst von irgendwo her, versuch doch noch mal so einen kurzen Abriss zu kriegen zu deiner Reise bis zum Jetzt.
Okay, Ja, es fing eigentlich so mit dem Medienbewusstsein und der Technikaffinität schon sehr früh an, von meinem Vater mitgegeben schon. Der hat viele Jahre Systemadministration gemacht und darüber kam so bei mir das Interesse in Richtung Fachinformatik. Und ich habe jahrelang auch schon zu Open-Source-Projekten beigetragen, damals größtenteils das Ubuntu-Linux-Projekt, also ein Linux-Open-Source-Betriebssystem. Und bin darüber dann auch auf Nextcloud aufmerksam geworden und bin dann da auch vom Open Source Contributor dann irgendwann zum Mitarbeiter geworden. Das war so ungefähr der Weg.
Ah, sehr schön. Und da waren jetzt ja auch schon ein paar Vokabeln drin, die eventuell noch nicht jedem was sagen, der hier zuhört. Habe ich mir auch direkt mal ein paar Vokabeln auch im Vorhinein überlegt und wo ich dich als Erklärbär angekündigt habe. Würde ich doch direkt mal kurz die Chance nutzen, ein paar Vokabeln abzuklopfen. Und zwar, damit das nicht so leicht ist für dich, weil du bist ja Profi. Erinnere dich bitte dran, ich bin nicht Profi, dafür bin ich Vater. Und meine jüngste Tochter ist 8, wird bald 9. Kannst du ihr bitte mal erklären, was ein Hackathon ist?
Uff, da treffen sich natürlich zwei Zielgruppen. Okay, ich versuch's. Ein Hackathon ist, wenn mehrere Leute zusammenkommen, um gemeinsam an einem Produkt oder Problem zu arbeiten und dann in ihrer Form der Zusammenarbeit das Ganze zu verbessern und sich dabei bestmöglichst zu ergänzen. Das ist so der ganz grobe Abriss.
Mhm. Ist es nicht auch so, dass das nur ganz kurz stattfindet und total freiwillig ist?
Das auf jeden Fall auch. Also ganz kurz, nicht zwingend. Da gibt es verschiedenste Arten. Es gibt Projekte, die machen das irgendwie alle paar Monate für einen längeren Zeitraum oder wie jetzt in unserem Fall über, ich glaube, knapp 3 Wochen. Das beruht schon auf Freiwilligkeit. Da kommen wir später bestimmt auch noch drauf, wenn ich Open Source erklären darf.
Yes.
Die Freiwilligkeit wird dann meistens nochmal so ein bisschen befördert davon, dass gerne dann auch Preisgelder oder irgendwelche anderen Incentives dann eben mit, damit einspielen und versuchen eben Leute dann zum Mitmachen zu bewegen.
Und wer macht damit? Entschuldige, dass ich da gerade reingrätsche und das nochmal nachfrage.
In den meisten Fällen Leute, die an dem Produkt interessiert sind, die es nutzen und gewillt sind, daran etwas zu verändern und oder zu verbessern. Und da ist dann so ein bisschen auch der eigene Nutzen oder das eigene Nutzen dann so ein bisschen der Antrieb daraus, dann was dazu beizutragen.
Darf ich euch ein klein bisschen moderieren, eure Erlaubnis vorausgesetzt?
Bitte.
Denn meine Tochter, die hat eine etwas niedrigere Aufmerksamkeitsspanne und die muss auch gleich ins Bett. Deswegen, die hat jetzt gerade nicht mehr so viel Zeit. Deswegen, die Antworten müssen wir ein bisschen kurzer fassen und wir gehen gleich noch in das Hackathon-Thema, versprochen. Ich schwenke aber einmal kurz um, das ist auch bei meiner Tochter ganz klassisch, von einem ins nächste. Die hat das da mit der Nextcloud aufgeschnappt, wo du arbeitest. Aber die fragt sich natürlich, warum zum Teufel brauchen Menschen denn eine Nextcloud? Also ihr Tablet versteht sie zum Spielen und so weiter. Aber wozu brauchen Menschen eine Nextcloud und kann man das essen und wird man davon satt?
Eine Nextcloud kann eigentlich jeder haben, der daran interessiert ist, seine Dateien selber zu verwalten, der die nicht irgendwie bei größeren Anbietern parken möchte, der wissen möchte und kontrollieren möchte, was damit passiert, wo sind die, was kann ich damit tun. Also Leute, die da interessiert sind, die Kontrolle über ihre eigenen Daten zu haben, zum Beispiel. Nextcloud an sich ist noch viele andere Dinge. Wir haben auch noch eben dann ein Office-Produkt mit drin, wir haben da eine Chat-Plattform, da ist ganz viel Groupware dabei. Aber eine der Basisprodukte ist halt wirklich die Dateiablage und das Dateisharing.
Okay. Ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Also irgendwie Werkzeuge, damit Menschen Dinge zusammentun. So.
Ich wollte bewusst das Wort Collaborative eben rauslassen für die Tochter. Aber ja, ein Produkt, was Menschen in der Zusammenarbeit unterstützen soll.
Cool. Okay, letzte Frage. Was ist eine Open Source?
Jo. Ist die Tochter schon im Bett?
Ja, da wird gerade das Nachtlied gesungen, ja.
Okay, gut, dann kommen wir vielleicht durch damit. Open Source an sich ist erstmal eine Art, wie man zum Beispiel Software entwickelt oder damit umgeht, die sich im größten Teil dadurch auszeichnet, dass so gut wie jeder dabei mitmachen kann, dazu beitragen kann. Man hat die Möglichkeit, diesen Open Source Code eben zu auditieren oder zu lesen, weil er eben öffentlich zugänglich ist. Das ist eins, wie er sich von anderen Modellen häufig unterscheidet. Eben auch noch etwas, was die Zusammenarbeit da eben sehr bestärkt, mhm, und eben die Möglichkeit gibt, mitzuwirken. Mhm.
Super. Ich finde, das hast du bravourös gemacht. Ich werde das übrigens qualitätsprüfen lassen. Oh. Ich werde dir dann nochmal das Feedback zuspielen von meiner Tochter. Bitte. Aber erstmal vielen Dank. Gut. Jetzt hast du schon mal uns ein paar Sachen erklärt, erläutert und auch ein bisschen über dich verraten. Ich mag dir auch noch mal was über uns verraten, um so ein bisschen das Sprungbrett für das tiefere Eintauchen in unsere Folge hier zu geben. Es wird, vielleicht braucht ihr da jetzt auch ein bisschen Sitzfleisch, aber ihr müsst ja noch nicht ins Bett. Von daher, ich probiere es mal. Also wir im Daily of the Month, wir interessieren uns vor allen Dingen sehr für das Thema Zusammenarbeit. Also gerade erstmal geht so eine riesen Schublade auf. Wenn wir diese Schublade aber mal versuchen, kleiner zu zimmern für unseren Fall, dann ist es meist diese Art von menschlicher Kollaboration, wo es komplex wird. Also wo die Umgebungen komplex sind oder wo einfach die Aufgabe komplex ist, wo es nicht die eine richtige Antwort gibt. Und jedes Mal wird es für uns spannend, wenn diese Zusammenarbeit irgendwie eine Besonderheit hat. Wenn das Stichwort artgerecht von der letzten Folge mit dem Matthias Lenzen, wenn es besonders interessant, einzigartig ist, da tolle Ergebnisse rauskommen. Und was wir da merken ist, also das Learning der vergangenen Folgen ist meist geprägt durch bestimmte Unternehmenskulturen, durch sehr bestimmte Umfelder, Umgebungen von dieser Arbeit oder sagen wir es mal ganz vereinfacht gesagt, die Art und Weise, wie da Menschen zusammen was auf die Kette kriegen, was alleine unmöglich gewesen wäre. Das wäre jetzt für mich auch die Kurzform zur Definition dieses Begriffes Emergenz. Wir sind zusammen mehr als die Summe der einzelnen Teile. Empfehlung, Folge mit Marc Lamberts, kommt in die Shownotes. Und wenn wir uns jetzt da nochmal wieder ein Kieselsteinchen aus dieser kleineren Schublade rausnehmen, dann haben wir da ein sehr potentes Spannungsfeld entdeckt, nämlich ein Spannungsfeld, wo wir auf der einen Seite das Weglassen von Kontrolle haben, also irgendwie ein Wegnehmen, rausschälen haben und auf der anderen Seite das bewusste Setzen von Grenzen, die irgendwie die Kreativität fördern. Und jetzt habe ich mir hier einen dicken Zettel gemacht, Luft holen. Denn das war, glaube ich, eine lange Brücke, aber ich fand das wichtig, hier nochmal zu erklären und auch für dich. Denn der Grund, warum wir dich eingeladen haben, falls du dich jetzt gerade fragst, dass wir das Gefühl haben, dass euer Hackathon sowie auch eure Organisation rund um dieses Open-Source-Kollaborationstool Nextcloud ein sehr interessantes Anschauungsexemplar ist, wo wir durch das Gespräch so einen gewissen Proof of Concept machen wollen würden. Und ich ziehe vielleicht nochmal zum Ende des Gesprächs die Frage aus dem Hut, wie macht ihr das denn? Wie spannt ihr den Rahmen? Also so liberating constraints, würde ich das so in meiner Sprache nennen. Also diese Grenzen, die irgendwie Freiheit geben. Wo lasst ihr Kontrolle weg? Und woran kann man dann auch die Ergebnisse eurer Arbeitskultur und Organisationsform ablesen? Das wäre jetzt mal für mich so die große Klammer oder der Grund, warum wir dachten, mit dem Marius müssen wir jetzt echt mal ein Wörtchen reden. So. Puh. Das jetzt zur Vorgeschichte und gerne, wenn ihr auch Bock habt, würde ich jetzt nochmal in das Hackathon-Thema weiter reinlugen. Wir haben ja jetzt besser verstanden, was es ist. Aber die große Frage, start with why, warum zum Teufel macht man das und warum nicht anders? Wieso habt ihr euch zum Beispiel dafür entschieden, einen Hackathon zu machen? Wie fing das an?
Hackathons machen wir eigentlich, also ich will nicht sagen regelmäßig, aber es kommt immer mal wieder vor zu bestimmten Anlässen und dieses Mal war halt der Anlass, dass die Europäische Kommission in diesem Jahr auch eins der Ziele verfolgt hat, nämlich Open Source Projekte und Produkte zu unterstützen, um sie eben auch als Alternative für größere Business eben auch an den Start zu kriegen und da dann auch mit zu unterstützen und hat damit auch ein Preisgeld beigesteuert. Mhm. Und darüber gab es dann so ein paar Anforderungen von der EU, die wir zusammen ausgearbeitet haben, wie denn so ein Rahmen von einem Hackathon aussehen könnte. Das war zum Teil, waren da so ein paar Rahmen, ja, Richtlinien vorgegeben, was jemand beitragen kann. Zum Beispiel, dass man zu einer bestehenden Nextcloud-App etwas hinzufügt oder beiträgt. Oder eben, dass man ja eine Funktionalität erweitert. Und da gab's halt so ein paar Rahmenbedingungen. Und da hatten wir, ich weiß nicht, wie tief wir jetzt schon einsteigen wollten, auch tatsächlich viele, viele Teilnehmer. Ich weiß nicht, ob du da noch Fragen dazwischen hast oder ob ich einfach weitermachen soll.
Also vielleicht kannst du so die Grunddetails ruhig mal rausschießen. Also ja, da kannst du gern mal ein bisschen tiefer schürfen und auch konkreter werden. Das würde ich schon spannend finden.
Okay. Wir hatten eben nach diesen Richtlinien hatten wir das dann eben, hat die EU dann eben diesen Hackathon ausgeschrieben und hat dazu gebeten, sich doch bitte für die Teilnahme anzumelden, für Leute, die daran interessiert sind. Und da hatten wir dann auch insgesamt 12 Teams, also eine 12 Gruppen von Leuten, die etwas beigetragen haben oder sich dazu angemeldet haben. Und da kamen dann über 60 Beiträge insgesamt bei raus, wo wir uns dann eben, weil es halt mit Preisgeld versehen war, diese Aktion, mussten wir uns dann leider am Ende dann 5 Gewinner entscheiden und haben aus insgesamt dann aus diesen 60 Projekten dann aus 10, die kamen dann in den größeren Hut, haben wir das dann ausgesucht und haben die Plätze belegt. Da gab's von, bitte?
Ich hätte noch die Frage, wie groß ist denn so ein Team und wie finden die sich?
Entschuldige. Gerne. Danke für die Frage. Das ist total unterschiedlich. Wir hatten teilweise Teams, die bestanden irgendwie aus ein oder zwei Leuten. Das war dann zum Beispiel zum einen dann der eine mit der Idee und dem Konzept und der andere dann mit dem Know-how der technischen Umsetzung zum Beispiel. Bis hin, wir hatten ein Team aus den, ich weiß nicht, ob es aus den Philippinen war, auf jeden Fall die Spokesperson, die Frau, die das dann Ganze präsentiert hat, war aus den Philippinen und das war dann ein sehr internationales Team, was dazu beigetragen hat. Die waren, glaube ich, am Ende 7 oder 8 Leute, kann ich nicht genau sagen. Also das ist völlig unterschiedlich. Da gibt's diese Teams bilden sich gern irgendwie aus lokalen Interessensgruppen, sowas wie die Linux User Groups zum Beispiel, die auf der Welt verteilt sind, also ein Interessensverbund an Leuten, die sich gerne irgendwie mit Linux beschäftigen und dazu regelmäßig zusammenkommen. Da haben so ein paar beschlossen, hey, lass uns da doch mitmachen. Aber das kann auch ganz normal irgendwie die Idee gewesen sein. Ich arbeite jetzt schon in meiner Freizeit so lange an irgendwie einer App und das ist doch mal eine schöne Gelegenheit, da dann dazu beizutragen und das dann und haben sich damit dann als Team beworben. Also völlig querbeet.
Also auch Teams, die sich dann durch den Hackathon überhaupt erst gebildet und kennengelernt haben?
Kennengelernt kann ich tatsächlich in dem Beispiel nicht sagen, aber gebildet auf jeden Fall, genau. Ja. Aber es ist auch nicht ungewöhnlich. Wir hatten auch, um kurz vorzugreifen, dann ein Team, was relativ schnell mit ihrem Projekt fertig war und dann angefangen hat, dann den anderen Teams zu helfen mit ihrem Projekt. Das gab es dann auch. Die haben irgendwie waren dann irgendwie schon ein paar Tage früher fertig und hatten noch Zeit und haben wir mal bei den anderen mitgemacht. Mhm. Also auch das passiert.
Cool.
Ja. Vielleicht auch nochmal, ich bin mir nicht sicher, ob du das erläutert hast und ich einfach einen Sekundenschlaf hatte. Also so mal die Rahmenlinien, was auch Zeit angeht, also in welcher Zeit haben die etwas gemacht, dass man mal eine Vorstellung kriegt?
Es gab da verschiedene Etappen. Es fing erstmal an mit einer Registrierungsphase, die ging irgendwie über 3 Tage, also das wurde schon ein bisschen vorher angekündigt, aber da konnten sich dann eben die Teams überlegen oder die Leute überhaupt überlegen, wollen wir teilnehmen, was können wir überhaupt machen, und konnten sich halt so ein bisschen Leute dazu auch suchen, um ein Team zu bilden. Dann gab es den offiziellen Hackathon-Kickoff am 25. April. In dem die Teams dann eben zusammenkamen, geguckt wurde, ob die ganzen Projekte und die Einreichungen auch so den Rahmenbedingungen entsprechen. Und dann ging es eben weiter mit dieser ersten Checkpoint-Session, in der dann auch Mentoren unsererseits dann dazu kamen und die Teams ein bisschen unterstützt haben. Was ist da ein Mentor? Zum Beispiel helfen, wo ist die technische Dokumentation für diese API? Da ist der Maintainer dieser App oder da ist jemand, der kennt sich sehr mit der Codebasis dieses bestimmten Bereichs aus. Da kann man so ein bisschen Synergien bilden. Das war das Ziel der Mentoren. Dann gab es nochmal eine zweite Checkpoint-Session, in dem halt geguckt wurde, kann der Scope des eingereichten Projektes erreicht werden oder muss man da vielleicht nochmal ein bisschen was anpassen, damit halt jeder am Ende auch einigermaßen ein Ergebnis hat, mit dem man dann zufrieden ist, dass man auch, also was quasi abgabefertig ist, weil wir mussten das ja zu einem bestimmten Zeitpunkt dann ja auch beurteilen. Normalerweise ist das von dem Zeitpunkt her immer ein bisschen mehr ergebnisoffener, aber in dem Fall mussten wir halt einen Zeitraum festlegen. Und ja, nach dem Start am 22. März gab es dann am 2. Mai die Closing Session, in der dann die Gewinner verkündet wurden.
Ja, nice. Jetzt bin ich doch zu neugierig. Was hat denn gewonnen?
Ja, ich habe extra nochmal vorhin die Closing Session nochmal angeschaut, damit ich es auch alles richtig habe. Also wie vorhin angesprochen, wir haben dann aus den 60 Einreichungen 10 rausgesucht und dann tatsächlich gab es ganze 5 Plätze, die wir dann vergeben haben. Die Einreichung auf dem 5. Platz war ein Projekt, was an unser Nextcloud Deck, das ist, kann man sich so vorstellen wie so Trello, man kann so Karten zuteilen, man kann Progress tracken, ebenso ein Tool, das daran angeknüpft hat, und das hat im Prinzip Boards aus Trello mit Nextcloud Deck verknüpft. Das heißt, man konnte in Nextcloud dann Sachen bearbeiten, die wurden dann 1:1 dann auch so quasi live in Trello übertragen. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn Teams eben mit verschiedenen Tools arbeiten oder für ein bestimmtes Projekt mal zusammenkommen und dann sagen, ja, wir wollen jetzt aber nicht, unsere ganze Firma lebt in Trello und oder in Nextcloud Deck, können wir das irgendwie zusammenlegen, damit jetzt nicht einer ein anderes Tool nehmen muss. Da haben sie damit eine sehr gute Brücke gebaut. Dann hatten wir Platz 4 auch noch mal was für Nextcloud Deck. Die haben da im Prinzip so einen, ja, eine Art Preis auf für jede Karte oder jede Reihe eingereicht. Also wo man dann so ein bisschen messen kann, wenn das Goal erreicht ist, wie viel ist das dann vielleicht von unserem Gesamtziel? Oder man kann darüber auch ganz analog irgendwelche Preise abbilden.
Ja, super. Ich glaube, das gibt schon mal so einen Eindruck, was quasi herauskommt. Bevor ich jetzt anschließe zu fragen, was macht ihr eigentlich mit den Ergebnissen, wie lebt das Ganze weiter, weil das soll ja nicht einfach nur so ein, oder weiß ich nicht, vielleicht ist auch nur so ein einmaliger Fun-Event, wie so ein Festival, alle gehen hin, betrinken sich und danach ist wieder normales Leben. ich habe gar nicht gefragt, was deine Rolle, also wie du, Marius, dort eingebunden warst, vielleicht hast du sogar mitgehackt. Was war deine Rolle für das Hackathon?
Ja, ich war leider nicht ganz so tief involviert dieses Mal, weil das zeitgleich mit unserem Nextcloud 24 Release war und ich war dann eigentlich die meiste Zeit vor irgendeiner Kamera ab und habe unser Release-Video eben eingesprochen. Aber ich habe ab und zu auch mal in unserem Nextcloud Community-Chat eben dann mitgeguckt, ob man da irgendwo Leute vermitteln kann, ob man Fragen beantworten kann, geguckt, was die Mentoren machen, so ab und zu mal ein bisschen bei dem Progress reingeschaut von den verschiedenen Projekten. Also das war so mein Involvement. Sonst wäre ich dieses Mal in der Jury gewesen, aber das hat leider nicht geklappt wegen unserem Release. Okay. Sonst hätte ich das gerne gemacht.
Was mich jetzt total triggert bei der ganzen Geschichte ist, ihr seid ja ein kommerzielles Unternehmen, wenn ich das richtig verstehe. Und ihr arbeitet jetzt mit Leuten zusammen, die freiwillig oder eben über dieses Preisgeld was beitragen. Das ist eine total ungewöhnliche Konstellation. Ich kenne freiwillige Projekte in allen Varianten, aber dass das verbunden wird mit einem ganz offiziellen Geschäft, ist eher selten. Wie, da du die Seiten gewechselt hast, ist es für dich gewesen? Du hast mal da in der Community mitgemacht und hast irgendwann gesagt, nee, das mache ich jetzt zu meinem Beruf oder da bin ich den ganzen Tag dabei, mache ich sowieso schon so viel in der Freizeit. Und wie ist es fürs Unternehmen? Also ich stelle mir das super schwer vor, mit Leuten, die freiwillig etwas tun, muss ich ja grundsätzlich ganz anders umgehen, als ich klassischerweise im Unternehmen zusammenarbeite, oder?
Da ist definitiv ein Unterschied. Also in einem Unternehmen, wo das alle im Prinzip als ihren Dayjob machen, kann man ja Ziele festlegen und sagen, bis zu Tag X müssen die erreicht sein. Das kann man jetzt, wenn man mit einer Gruppe aus Freiwilligen zusammenarbeitet, natürlich nicht ganz so vorgeben, weil die sagen dann natürlich, warum soll ich dann nicht gleich bei euch arbeiten? Aber das ist so der Open-Source-Ansatz, eben dazu beizutragen, aus Interesse am Produkt, weil man es eben auch selber nutzt oder weil man hinter dieser Philosophie von Open-Source der Zusammenarbeit eben gerne beiträgt. Da gibt's dann natürlich Unterschiede. Vielleicht auf die Zusammenarbeit zwischen unseren Community Contributern und uns zu sprechen zu kommen als Nextcloud. Wir haben natürlich intern Deadlines und Projektziele, was wir gerne bis zur nächsten Version drin hätten oder so, aber wir haben ja auch eigene Entwickler. Deswegen können wir das da meistens miteinander verbinden. Aber es gibt auch viele Produktideen oder auch Features von uns, die auch mal als Community-Projekt anfingen oder die über einen Feature-Request oder Bug-Report dann auch mal überhaupt erst ins Leben gerufen wurden und wir von daher dann darauf aufgebaut haben. Also da greifen so Hände ineinander.
Das heißt ja, dass ihr diese Nahtstelle sehr eng monitort und da immer wieder aufmerksam seid. Was wollen denn die Nutzer? Also wenn ich jetzt mal so ganz vom Produkt her denke, Product-led ist gerade so ein Buzzword. Fast jeder versucht irgendwie in diese Richtung zu gehen. Ihr seid ja dann sozusagen schon einen Step weiter. Ihr analysiert nicht Daten und macht Kunden- oder Nutzerinterviews. Ihr arbeitet halt mit denen zusammen. Und das ist für mich eine sehr innovative und ungewöhnliche Form vom Arbeiten. Denn ich kann mir gut vorstellen, für jemand, der festangestellt ist, ist dieses freie Arbeiten ja auch grundsätzlich erstmal attraktiv. Und man guckt immer wieder dahin, hey, wie können die das hinkriegen? Ich kriege eine Deadline und die machen, wie sie Bock haben oder wie sie können oder was auch immer die Grenzen sind, die die Freiwilligen dann haben.
Wir haben da den großen Vorteil, dass wenn viele von unseren unseren Features eben auch aus der Community kommen, dass wir da gerne schon mal einen Schritt der kommerziellen Anforderungen von unseren Großkunden voraus sind, weil gerne diese Leute, die dann eben aus der Community dazu beitragen, die Power-User sind, die sagen, ich arbeite mit Nextcloud den ganzen Tag und mir fehlt eine einzige Sache oder ich hätte gerne diesen Button an einer anderen Stelle, die sind dann auch meistens in der Lage, das dann entweder als Feature-Request zu formulieren oder auch gleich einzureichen als Code-Contribution. Und dann geht das natürlich durch so ein paar Review-Cycles, macht das jetzt nur für diese eine Person Sinn, die das eingereicht hat, oder können da auch mehrere Leute was von haben? Falls letzteres, wird das dann auch integriert, beziehungsweise darüber dann entschieden. Und da sind wir dann eben ganz schnell oder ganz oft auch schon einen Schritt unseren großen Kunden voraus. Die sagen, ach, das ist ja ein nettes Feature, wir wussten noch gar nicht, dass wir das haben wollen.
Verstehe ich. Heißt auch, dass der Product Owner, falls es so einen gibt, ich gehe da mal von aus, ja auch ganz klare Hinweise bekommt, wohin die Reise gehen könnte, wo einfach Nutzer sind, die sagen, das brauchen wir jetzt unbedingt. Ich würde gerne nochmal auf diese andere Komponente, auf die Zusammenarbeit gehen. Was macht das mit dir, wenn du ständig mit Freiwilligen arbeitest? Ich kann mir das sehr schön vorstellen, weil mich inspiriert es, wenn ich etwas freiwillig tun darf. Die andere Frage eben, wie ist das für dich als Angestellter? Du bist jetzt auf diesen anderen Stuhl gegangen. Hast bestimmt deine Gründe dafür, aber das macht ja was mit dir. Wie kannst du das beschreiben?
Ich weiß nicht, ob ich das aus Entwicklersicht zufriedenstellend beantworten kann, weil ich bin ja selber im Marketing-Team und jetzt nicht, ein paar Code-Contributions kann ich auch, aber ich bin, weiß Gott, kein Entwickler. das kann ich alles gar nicht. Ich sehe da gar nicht so den großen Unterschied, weil auch Nextcloud als Firma sehr eben noch nach diesem ganzen Open-Source-Mindset und Lifestyle auch arbeitet. Und natürlich, also ich habe es angesprochen, wir haben abgesteckte Ziele und Sachen, die wir erreichen wollen. Und du hast gerade auch schon das Wort Product Owner gesagt. Natürlich, da werden auch Ziele formuliert. Aber da greifen halt wirklich Hände ineinander. Und gerade durch diesen Ansatz, dass Leute, die unser Produkt nutzen, dann auch aktiv dazu beitragen wollen, bringt dann auch eine Detailtiefe mit rein, die wir ansonsten gar nicht abbilden könnten, wenn wir einfach nur das Basisfeature nach der Anwendung, nach der Anforderung implementieren würden. Und dann kommt da aber noch einer um die Ecke und sagt, hey, aber damit könnte man noch so viel mehr machen. Und hier ist übrigens eine Idee, wie ich das umsetzen würde. Mhm. Und damit wachsen wir einfach ganz anders.
Okay, das heißt für mich, die Leute, die dort freiwillig mit euch zusammenarbeiten, haben erstmal ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein, weil anders kann es ja nicht sein. Die Software muss ja am Ende funktionieren. Und es ist ein sehr hoher Grad an Selbstorganisation in dieser Zusammenarbeit, weil die jetzt zwar eine Deadline setzen können, die anderen tragen dann dazu bei oder eben auch nicht oder sagen, aber kommt da nicht. Ja, es kann ja alles Mögliche passieren, sodass ihr immer sehr flexibel auf das reagiert, was dort passiert.
Ich habe eben auch kurz gedacht, so ein bisschen klingt das danach, als wenn die Mitentwickler, die Kontributoren und Contributors, hast du das, glaube ich, genannt, gleichzeitig auch ein Stück weit eure Kunden sind und dementsprechend vielleicht eine ganz andere Motivation auch dahinter hängt. Auch die Frage vielleicht so von meiner Seite, wisst ihr, aus welchen Gründen, oder ist das immer derselbe Grund, wie die Leute zu Contributors werden? Oder was ist so die Spannbreite, wodurch Leute dahin kommen, bei euch jetzt mitzuwirken?
Also ich kann auch nur Vermutungen anstellen. Ich glaube, belegbare Daten haben wir dazu nicht. Aber wir sehen ganz viele Contributors, die eben das Produkt täglich anwenden oder auch nutzen und dann eben sagen, hey, ich möchte jetzt hier aber was anderes, weil das spart mir in meinem täglichen Doing 3 Klicks oder macht mir irgendeine anderen Weise die Arbeit und das Leben leichter damit. Und dann haben wir auch natürlich ganz viele, die nur irgendwie dann einmal contributen, die sagen, hey, mich nervt da jetzt schon so lange dieses eine Feature, weil das nicht genau das macht, was ich tue. Jetzt setze ich mich mal hin und mache das anders oder reiche ein, wie ich das gerne hätte. Und daraus ergeben sich dann manchmal eben auch Dinge. Aber die meisten Leute, die eben auch zu Open Source beitragen, machen das eben auch aus dem Antrieb und weil die eben gerne, ja, weil sie eben einfach gerne beitragen. Und natürlich gibt das auch so ein bisschen die Möglichkeit der Mitgestaltung natürlich, zu sagen, hey, hier ist ein großes Produkt und ich hätte gerne, dass etwas anders aussieht und ich setze das jetzt um und es besteht eine gute Chance, dass das tatsächlich so angewandt wird. Mhm. Das bringt natürlich auch nochmal so einen gewissen Selbsterfüllungsmerkmal mit sich.
Das klang jetzt alles so schön, alles so frei und da kommen Leute und die machen einfach umsonst mit und helfen uns trotzdem unser Tool, unsere Software, die wir unter anderem auch kommerziell kaufen, irgendwie mit wachsen zu lassen. Aber irgendwo ist da bestimmt auch ein gewisser Pain mit verbunden, Sachen, die auch itchy sind. Die würde ich gerne mitbeleuchten. Ich meine, das Erste, was mir in den Kopf kommen, oder sag du vielleicht erstmal, was dir als erstes in den Kopf kommt und dann ergänze ich eventuell.
Da gibt's natürlich ein paar Klassiker. Nochmal, ich bin kein Entwickler und kann das nicht im Detail sagen, aber es gibt natürlich bestimmte Entscheidungen, die mal aus Gründen getroffen wurden, weil sie eben für den größten Teil unserer Nutzerbasis so Sinn machen. Und da gibt's aber welche oder Code-Contributors, die dann zum Beispiel sich wochenlang Arbeit machen und was einreichen und wir dann leider sagen müssen, sorry, können wir so nicht nehmen. Oder wäre schön, wenn das vorher kommuniziert geworden wäre, dann hätten wir das vielleicht in eine etwas andere Richtung lenken können. Das gibt's natürlich und da gibt's dann enttäuschte User natürlich auch oder Contributors, muss man sagen. Sowas gibt's natürlich. Natürlich gibt's auch im Open-Source-Bereich wie in jedem anderen dann auch bestimmte politische Entscheidungen, warum man etwas so macht und nicht anders. Und manche Leute sehen das dann nicht so und das limitiert dann etwas die Bereitschaft, dann dazu beizutragen vielleicht an manchen Stellen. Aber ich kann zumindest im Vergleich von anderen Projekten, wo ich teilgenommen und mitgewirkt habe in den letzten Jahren, sagen, dass das zum Glück bei uns die Seltenheit ist. Mhm.
Und dann lass uns doch einmal auf die positive Seite switchen und gucken, was bringt es? Ja, du hast darüber gesprochen, dass das Produkt sich entsprechend den Anwendern entwickelt. Was die brauchen, wird gebaut, also wenn es okay ist für euch. Was ist es für die Mitarbeiter? Was heißt es für dich, in einer Firma zu arbeiten, die Open Source Software baut und eng mit der Community verknüpft ist?
Für mich selber erstmal ist das natürlich etwas sehr Positives, weil ich selber aus dieser Open Source Richtung eben komme und für eine Firma, die diese Art und Weise zu arbeiten immer respektiert und auch selber lebt, dafür dann zu arbeiten, ist natürlich was Tolles. Das erfüllt mich sehr. Was es für unsere Entwickler auch bringt, ist es eben, wenn ein Bug zum Beispiel, also ein Fehler oder ein Bericht eingereicht wird, dass irgendetwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, wir durch die Augen der Community dann plötzlich ein paar tausend Leute mehr haben, die sich eventuell mit dem Problem beschäftigen und dazu beitragen können, das zu beheben. Und das ist jetzt nicht, weil das unsere Entwickler nicht können, sondern es ist einfach ein Zusatzeffekt, den wir dadurch haben, dass eben so viele Leute mehr mit draufschauen. Und das ist auch ein weiterer Vorteil von Open Source eben, dass man eben mehr Augen auf der ganzen Codebasis hat. Das bringt natürlich, weil eins von unseren Features, die wir natürlich auch bewerben, weil wir sie eben so leben, was Privatsphäre ist, eben auch Leute nachprüfen können, stimmt das überhaupt, was die da sagen? Macht das wirklich das und nur das, was die da sagen? Mhm. Und das ist ein großer Vorteil, den wir mit Open Source haben.
Okay, das heißt, ihr wächst dann schneller in der Summe oder die Qualität eures Produktes entwickelt sich schneller, als wenn ihr das nur mit eigenen Kräften macht.
Ja. Mhm.
Wir spielen heute einfach ein bisschen Bad Cop, Good Cop. Ich versuch's heute mal mit dem Bad Cop. Ich glaube, sonst ist es oft andersrum. Nochmal zurück zu den itchy Sachen oder den Sachen, die vielleicht ein bisschen herausfordernder sind. Gedacht in die, also wie schaut man, dass trotzdem das Produkt in eine gemeinsame oder überhaupt in eine Richtung geht, ja? Also Produktvision würde ich da einfach jetzt mal als Namen oder als Begriff in die Runde werfen. Vielleicht gibt's sowas auch gar nicht bei euch, sondern ihr schaut einfach, was kommt rein aus Impulsen und dadurch geht das halt in irgendeine Richtung. Aber weiß ich gar nicht, wie das so bei euch ist. Steuert ihr es auf eine bestimmte Weise, dass ihr das irgendwie versucht zu alignen, dass wirklich allen in der gesamten Community irgendwie klar ist, wie können sie in eine bestimmte Richtung auch was beitragen oder lass dir das bewusst auch offen?
Also ich würde schon sagen, dass wir da eine Zielrichtung haben. Wir haben natürlich selber eine Idee, wo soll es mit unseren Produkten hingehen? Was würden wir gerne erreichen? Wo wollen wir hin? Und das fängt dann, also im Zusammenhang oder im Hinblick auf die Community, dann gerne damit an, dass wir das erstmal halt in eine unserer Anwendungen so implementieren. Und dann wächst das eher organisch. Die Leute, die dann sagen, hey, das ist nett, aber da fehlt uns noch was oder da hätten wir gerne das noch. Und dann ist das eventuell schon auf unserer Roadmap oder dann kommt das durch eine Code-Contribution aus der Community. Das wächst dann mehr organisch. Also wir lassen das nicht alles ergebnisoffen und gucken, wo es hinkommt. Natürlich haben wir eine Idee, was wir erreichen wollen. Und das versuchen wir erstmal selber, und falls das nicht bereits eine Synergie ergibt mit einem Projekt aus der Community, und die beteiligen sich dann eben gerne.
Okay. Da würde ich gerne noch einen anhängen, um es zu verstehen. Wenn euch das wichtig ist, was ich jetzt verstanden habe, wie vermittelt ihr das und sorgt dann auch dafür, dass dann dieser ganze große Orkus an Menschen davon auch Wind kriegt und dementsprechend sich mitverhalten können?
Naja, wir haben ja einerseits, wie auch schon Thema war, sowas wie Hackathons, wo wir dann speziell dann auf bestimmte Applikationen, die wir verbessern oder verändern oder erweitern möchten, eben darauf hinweisen. Mhm. Dann haben wir tatsächlich auch durch unsere Beta- oder Release-Candidate-Version schon so, ich will nicht sagen halbfertig, aber noch nicht fertiggestellte Features, die dann schon mit drin sind, wo dann auch schon mal Leute gucken können, was kommt denn als nächstes? Also das passiert alles out in the open bei uns. Und darüber lenken wir dann auch drauf. Wir lenken jetzt nicht explizit darauf mit, hey, liebe Community, das muss bis nächste Woche fertig sein. Los. Mhm. Das würde natürlich nie funktionieren.
Das sind unsere strategischen Themen und jetzt bitte alle in die Richtung, sondern so ein bisschen mehr, hier ist ein Walking Skeleton. Wenn euch was einfällt, cool. Wenn nicht,
Das wäre natürlich schön, wenn das so funktioniert, aber das entspricht weder dem Open-Source-Gedanken noch irgendeiner Form der Realität, soweit sie mir bekannt ist. Von daher, das wächst tatsächlich alles eher organisch.
Spannend.
Wenn jetzt jemand Nextcloud hört, dann ist mir bislang, muss ich ehrlich sagen, das noch kein Name bekannt gewesen, wo ich das mit dem Unternehmen verbinde. Seid ihr vom Himmel gefallen? Wie ist das alles entstanden? Und Anschlussfrage, wenn man sich in die Richtung bewegen müsste, worauf sollte man achten als klassisches Unternehmen, wenn ich sage, das finde ich attraktiv, mich mit der Community so zu vernetzen?
Ich würde mit dem ersten Teil der Frage anfangen. Du hast vielleicht noch nicht von wirklich Nextcloud als Unternehmen gehört, aber du hast garantiert solche Namen wie Dropbox, Google Drive, OneDrive, was auch immer gehört, wo man halt mal ins Internet oder auf irgendeinen anderen Server Dateien legen kann und dann sind die woanders und nicht mehr bei dir. Und aus dem Ansatz ist auch Nextcloud entstanden, damals als Fork von OwnCloud, was damals eine ähnliche Funktionalität hatte, wo sich eben Nextcloud draus gebildet hat, das Ganze so weit abbilden zu können, dass das Privatsphäre wahrend ist. Dass man selber sagen kann, ich weiß genau, wo meine Daten sind, ich weiß, was damit passiert, ich weiß, wer damit irgendwas macht. Und da kam über die Zeit natürlich noch mehr Features abseits der rein Dateiablage mit dazu.
Okay, und wenn ich jetzt sage, mich interessiert es, ein Unternehmen, was vielleicht bislang klassisch gearbeitet hat, möchte sich dafür öffnen, hast du eine Empfehlung oder könntest du dir vorstellen, wie man diese Veränderung hinkriegt, wenn man sagt, das ist das, wo ich hin will? Was braucht es da?
Zur Nutzung unseres Produktes, meinst du?
Als Unternehmen, muss gar nicht euer Produkt sein. Ich bin irgendein klassisches Unternehmen und sage, ich möchte diese Vorteile, über die wir gesprochen haben, nutzen.
Du hast in ganz vielen Unternehmen oder in ganz vielen Unternehmen ist mittlerweile angekommen, dass sowas wie die DSGVO, GDPR angekommen, beziehungsweise ja, in den Unternehmen angekommen ist, was passiert mit unseren Dateien, wie können wir die datenschutzgerecht und auch datenschutzkonform irgendwo ablegen und sicherstellen, dass nur das damit passiert, was wir wollen. Und da kommt man bei den traditionellen Cloud-Betreibern, in dem Fall eben Google Drive, Dropbox und die, wie sie alle heißen, sehr schnell an die Grenzen, weil die Daten liegen dann ganz schnell an einem Ort, der nicht zu dir gehört, wo du nicht weißt, was damit passiert oder es nicht genau absichern kannst. Und mit Nextcloud oder vergleichbaren Produkten hast du eben die Möglichkeit, du kannst dir selber deinen Nextcloud-Server in den Keller stellen, wenn du möchtest. Du kannst den bei einem Cloud-Partner, dem Vertraust, installieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das betreiben kann. Aber du kannst darüber eben sicherstellen, hier sind meine Daten und ich weiß, was damit passiert. Also da kommt das Interesse von vielen Unternehmen allein schon her, weil das mittlerweile einfach gefordert wird.
Ich war auf einer anderen Ebene in meiner Welt. Mhm. Ich hatte gedacht, wenn ich ein Unternehmen bin, was ein Produkt hat, was ich ja klassischerweise mit Markenschutz und allem versehe, und ich gehe jetzt hin und öffne mich, dann ist das erstmal ein Riesenschritt, was in dem Unternehmen, in der Zusammenarbeit auf jeden Fall was verändern wird, weil ich ja diese Community einbeziehe. Wenn ich so etwas tun will, wenn ich heute anders bin, noch klassisches Unternehmen, das dicke Mauern hat und sein Wissen schützt und ich mache dann irgendwo eine Tür auf, das ist ja eine Entwicklung, die ich dann anstoße. Hast du da eine Idee? Kannst du dir da vorstellen, wie sowas funktioniert, was da anders sein muss?
Also erstmal sich über Open Source Lizenzen und Community Contributors zu öffnen, das wird vielerorts falsch verstanden, dass man damit Kontrolle verliert oder sein Produkt plötzlich wertlos sein könnte. Im Gegenteil. Wir haben die letzten 20 Minuten drüber gesprochen, durch die ganzen Vorteile, die aus dieser Mentalität eben entstehen, die mit einfließen, wir haben ja trotzdem ein kommerzielles Produkt am Ende. Also wir haben Partner, die unser Produkt verkaufen. Wir selber machen kein Hosting. Also du kannst jetzt nicht bei uns als Nextcloud GmbH sagen, hey, mach mir da einen Server hin. Wir würden dann sagen, hey, wir haben hier einen Partner, der ist bei dir im Umkreis, in deinem Land, wo auch immer. Der bietet dir diese Funktionalitäten an, mach das bei dem. Und wir arbeiten mit den Partnern zusammen, sei das Bug-Tracking, sei das Licensing. Also darüber kommt unser Geschäftsmodell.
Ich würde gerne, wir reden ja über Zusammenarbeit, da steckt das Wörtchen zusammen drin und eine Community gehört irgendwie zusammen, hat so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Arbeitet ihr da aktiv dran oder kommt das auch so mehr so free ins Haus geliefert oder ja, also wie sorgt ihr dafür, dass die Community eine Community bleibt und nicht nur ein Haufen?
Das wächst natürlich auch organisch, aber da muss man trotzdem etwas für tun, um da überhaupt erstmal hinzukommen und das zu halten. Wir veranstalten einerseits, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie auf der Welt ist, veranstalten wir sowas wie die Nextcloud Conference, wo wir dann eben Mitglieder aus der Community eben einladen, in den meisten Fällen zu uns nach Berlin zu kommen, mal für eine Woche und dort dann, wie anfangs beschrieben, im Hackathon-Style sich mal alle mitten in den Raum zu setzen, gucken, wo könnte es denn hingehen, was wollen wir denn tun, wie ist so die Stimmung, und können darüber eben natürlich auch Leute und die Motivation fördern. Zum anderen tun wir Bemühungen aus der Community, sei das mal irgendwie, hey, ich habe da mal eine App geschrieben, die sich in Nextcloud integriert, oder ich habe hier was Bestimmtes zu Nextcloud beigetragen, sowas featuren wir auch, einerseits auf unserem Blog, bis hin auch zu Social Media, und vieles von dieser Motivation oder auch dieser Erfüllung dahinter kommt auch aus der engen Zusammenarbeit eben mit uns. Wir gehen aktiv dann eben auch mit Community-Entwicklern hin und sagen, hey, okay, hier können wir dir weiterhelfen. Oder die kommen auf uns und sagen, hey, ich hätte da gerne was, so viel ist schon da, was können wir denn da tun? Und dann arbeiten wir darüber zusammen. Darüber wächst das auch. Mhm.
Kennt ihr da auch so gewisse Problematiken, dass man dann so, ich nenne es jetzt mal Anti-Patterns hat, wie dass sich dann so Silos ausbilden. Ich meine, ihr habt eine Riesenhorde an Leuten und ich sag mal, der idealste Fall, so wie es wahrscheinlich dann auch in einem Hackathon ist, ist, dass es halt auch mal ein bisschen mehr Wechsel drin ist und sich unterschiedlichste Leute miteinander verdrahten, dass man wirklich so ein großes Netzwerkmuster hat, so ein großes Wollknäuel mit ziemlich vielen Touchpoints. Aber wenn man so eine große Gruppe hat, kann es einem auch schnell passieren, dass sich da Leute sehr stark in der Ecke entwickeln und dann auch nicht mehr so richtig aus diesen Silos raus wollen? Kennst du das als Thema und als Herausforderung? Wenn ja, was sind so Dinge, die ihr da eventuell als Impulse versucht umzusetzen? Ich höre jetzt auf zu reden.
Das ist ein Problem, was es in, also aus meiner Erfahrung, jeder Open-Source-Community gibt, egal welche Projektzugehörigkeit. Irgendwann ist man mal in eine bestimmte Richtung gegangen und eine Gruppe von Leuten war mit dieser Entscheidung nicht zufrieden und alles, was danach kommt, ist dann böse oder ist doof. Mhm. Oder da muss man dann Sachen anders machen und weil man das früher schon gemacht hat. Das gibt's natürlich auch in diesen Bereichen. soweit ich sehen kann, bei uns tatsächlich eher selten. Aber das ist halt eine Problematik, dass man eben durch bestimmte Entscheidungen auch Leute verlieren kann an dieser Stelle, die dann nicht mehr beitragen. Was man aber gerade im Open-Source-Bereich auch hat, ist, wie zum Beispiel auch ich zu Nextcloud kam, ich habe ja nicht irgendwann mit, was war das, 17 Jahren gedacht, hey, ich brauche jetzt unbedingt eine Kollaborationsplattform, auf der ich alle meine Sachen Privatsphäre schon machen kann, sondern ich bin über ein nahes Projekt darauf gestoßen und habe dann da eben angefangen mit Leuten, die sich damit befasst haben, dann eben in Kontakt zu treten. Und bin dann darüber irgendwie in diese Szene reingerutscht und man trifft darüber auch immer neue Leute und auch kriegt auch andere Impulse zu anderen Projekten. Darüber wächst es.
Und wie geht's bei euch weiter? Habt ihr da schon so eine klare Vorstellung, was das Ding am Ende wird oder kann?
Da muss ich jetzt zitieren, offiziell machen wir natürlich keine Vorhersagen für Features, weil wir am Ende natürlich gar nicht wissen, ob wir das dann auch, wenn wir das jetzt ankündigen, zu dem Zeitpunkt so bringen können. Features sind fertig, wenn sie fertig sind und dann stellen wir sie vor. Wir haben natürlich eine gewisse Idee, wo es hingehen soll in den nächsten Jahren, auch aus den Anforderungen, wie ich es gerade schon angesprochen habe, in Richtung DSGVO, wie wir da uns besser integrieren können, damit wir auch für andere Partner und Unternehmen und auch Kunden und Anwender weiterhin interessant sind oder interessanter werden. In diese Richtung haben wir natürlich Ideen.
Was glaubst du denn? Ich bin in der Vorbereitung nochmal so ein bisschen auf ein Thema gestoßen, ich weiß, es poppte so in meinen Kopf, Conway's Law, müsste ich jetzt aber auch nochmal kurz, damit ich es ordentlich wiedergebe, müsste ich nochmal kurz ein bisschen spicken. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ich bräuchte meinen Spicker auch die Erklärung. Gefunden.
Bitte?
Ich bräuchte auch die Erklärung, ja.
Ja, okay, ich zitiere einfach mal den guten Herrn Conway. Any organization that designs a system will produce a design whose structure is a copy of the organization's communication structure. Es ist jetzt bestimmt auf Englisch ein bisschen schnell gegangen. Ich kann es mal versuchen, auf Deutsch in meinen Worten zu fassen. Letztendlich durch die Zusammensetzung und der Art und Weise, wie die Menschen, die an einem technischen Produkt oder einer Software arbeiten, wie das vonstatten geht, das wirkt sich darauf aus, wie hinterher auch die Software beschaffen ist, wie sie designt ist. Das heißt, die Technik wird maßgeblich davon beeinflusst, wie die Individuen, die Menschen miteinander interagieren. Eventuell funktioniert das auch auf die andere Weise. Die Frage hatte ich mir nämlich so ein bisschen aufgeschrieben. Was macht denn so eine Nutzung von einer Nextcloud mit einer Gruppe von Leuten? Hat das auch eine Auswirkung oder wirkt es auch auf euch, dass ihr jetzt mit Open-Source-Technologie hantiert? Macht das was mit eurer Kommunikationsform, mit eurer Kultur? Es wird ein bisschen philosophisch.
Ja, ich merke schon. Alles gut. Also nach innen, wie wir arbeiten, beeinflusst das natürlich eine ganze Menge, eben dadurch, dass wir in diesem Open-Source-Spirit dann eben auch sind mit alles soll eben möglichst öffentlich und publik eben einsehbar sein und um auch anderen Leuten die Möglichkeit der Teilnahme eben zu geben. Das ändert natürlich ein bisschen, wie man arbeitet. Es ist jetzt nicht so, dass wir in unserem Produktcycle irgendwie 3 bis 4 Monate irgendwie unter einem Stein sind und keinem sagen, was wir machen und dann machen wir unsere große Release-Keynote und sagen, große Überraschung, sondern das ist natürlich ein Weg dahin, der auch, wenn man eben sich zum Beispiel bei uns auf GitHub eben bewegt, dann auch nachverfolgen kann. Was das nach außen hin für viele unserer Anwender natürlich auch macht, ist, die haben sich oder manche haben sich bewusst für Nextcloud entschieden, eben aus den Privatsphäre- und Kontrollmöglichkeiten, die sie dadurch selber haben. Und das da kriegt man natürlich ein bestimmtes Mindset von Leuten, was man dann häufiger sieht, die sich eben sehr um ihre Privatsphäre bemühen, die vielleicht auch im Open-Source-Bereich aktiv sind, die speziell von diesen großen Plattformlösungen eben weg wollen und da mehr Kontrolle zu haben. Da sieht man natürlich häufig dann Überschneidungen.
Okay. Ja, wir nähern uns auch schon ein wenig der Zielgeraden. Bevor wir das aber tun, mag ich uns nochmal zurückführen auf diese anfangs genannte Zielfrage. Wir hatten das Gefühl, dass euer Hackathon und eure sehr spezielle Organisation in diesem Dunstkreis von Open Source ein schönes Exempel ist für eine Kollaboration, wo man ja sehr viel eigentlich auf Emergenz baut, also Leute, ich sag mal, frei Dinge machen lässt, in gewissen Grenzen, trotz alledem. Und dass sich das, die These, positiv auf die Ergebnisse auswirkt. Das wollten wir so ein bisschen beleuchten heute. Haben wir das denn schon zufriedenstellend getan? Oder haben wir vielleicht einen Aspekt noch komplett vergessen in diesem Gespräch? Wo kann man das ablesen, dass das etwas ist, was ihr tut und dass euch das wirklich was gebracht hat und nicht nur irgendwie Mambo-Jumbo und irgendein tolles Wandtattoo ist, was man da irgendwo hinklebt?
Ich glaube, der beste Beleg dafür ist einfach, dass wir das bei vielen, also von unserem Gründer bis Mitgründern, bis unseren Mitarbeitern, alle irgendwie schon seit irgendwie 10, 15 bis 20 Jahren so machen, in verschiedensten Produkten mitwirken und Projekten auch aktiv sind, die den gleichen Mindset eben haben. Und ich bin auch der Meinung, dass man das in unserem Produkt ablesen kann. Also vor allem gerade dadurch, dass wir eben alles Orten, die open machen mit Open Source, besteht kaum Möglichkeiten, da irgendetwas zu verheimlichen. Also wenn wir das irgendwie nur Mambo Jumbo mit Wandtattoo machen würden, würden wir da sehr schnell darauf hingewiesen werden und dann der Rest der Welt, dass wir das so tun. Und dadurch, glaube ich, kann man sehr gut ablesen, dass das nicht passiert.
Ich habe auch das Gefühl, dass ihr Spaß habt. Kann das sein?
Absolut. Das ist das Wichtigste oder eins der wichtigsten Sachen daran. Dadurch, dass wir alle aus dieser Open-Source-Schiene kommen und daran auch Spaß haben und jetzt die Möglichkeit haben, das auch noch als Beruf auszuüben, das motiviert natürlich sehr. Um das irgendwie jetzt nicht zu sehr irgendwie auf die Tränendrüse zu drücken, aber ich habe auch schon Jobs gehabt in der IT, wo ich dann für irgendwie das große böse Unternehmen irgendwie aktiv war und dann nicht wirklich was mit Open Source passiert ist und dann kam ich zu Nextcloud und hatte das Gefühl, oh, ich bin jetzt auf der richtigen Seite. Das kenne ich auch von anderen Mitarbeitern bei uns, das hört man häufiger und das motiviert natürlich sehr.
Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in die menschliche Ecke. Das finde ich ganz gut. Ich habe mich auch gefragt, ich nenne es jetzt mal das Core-Team, also jetzt nicht die große Community, sondern mal der Nukleus der Leute, die quasi in der Nextcloud-Orga oder vielleicht sogar festangestellt sind. Wie homogen oder heterogen ist das denn? Sind das alles jetzt, du hast ja selber diese Blogseite Nerdzoom, sind das jetzt alles klassisch Nerds oder wie bunt ist denn überhaupt dieser Haufen Menschen?
Ich würde sagen, extrem bunt. Also kann man einmal auf nextcloud.com/team drüber scrollen. Wir sitzen verteilt um die ganze Welt. Wir haben jetzt nicht nur Nerds, natürlich gibt es auch Überschneidungen von Leuten, die das schon damals im Keller gemacht haben und das jetzt dann gerne beruflich weiter fortführen. Natürlich haben wir die auch, die gibt es überall. Da kam ich auch irgendwann mal her. Aber wir haben auch ganz normal Quereinsteiger, die irgendwie damals Programmieren gelernt haben oder auch nur was mit Design oder UX. Oder wir haben ja für jedes andere Unternehmen auch, müssen wir ja Strukturen abbilden, die nicht nur unser Produkt beinhalten. Also da sind wir querbeet aufgestellt und auch sehr divers.
Und dich hat scheinbar auch verändert, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, die Zeit jetzt bei der Nextcloud?
Ich würde nicht zwingend sagen verändert, weil das irgendwie die Richtung ist, wo ich schon immer hin wollte, aber natürlich hatte das einen Effekt, klar.
Und du wirst wahrscheinlich nicht wechseln und ganz was anderes machen, oder?
Ich glaube nicht,
aus diesem Umfeld raus.
Das können wir jetzt hier Disclosure.
Ja. Das wäre natürlich toll, wenn ich diese Plattform dafür nutze, um meinen Arbeitgeberwechsel anzukündigen, aber natürlich habe ich das nicht vor. Nein, im Gegenteil.
Nein, ich meine ganz grundsätzlich diese Art zu arbeiten, ja.
Ja, diese Art zu arbeiten ist auf jeden Fall was, wo ich mich sehr zu Hause fühle. Das ist was ich bei Nextcloud habe und was ich auch nicht vorhabe zu ändern in nächster Zeit.
Für alle, die uns jetzt zuhören und denken, geil, diese Nextcloud und so Aktionen wie der Hackathon oder vielleicht auch abseits des Hackathons, wie kann man denn, also vielleicht kannst du da mal einen Kurzeinstieg geben, über welche Hürden muss man drüber springen, um bei euch Teil der Community zu werden? Wie fängt man an? Muss man schon der Oberprogrammierer sein oder wo und wie und?
Also das kann man, das muss man aber gar nicht. Man muss jetzt nicht zwingend programmieren können, um bei Nextcloud beitragen zu können. Im Gegenteil, wir haben auch ganz viele andere Bereiche, wie zum Beispiel Übersetzungen. Unser Produkt ist international übersetzt, damit es eben in so vielen Ländern wie möglich auch nativ verwendet werden kann, in nativer Sprache. Und da gibt es verschiedenste Portale, auf denen wir die Übersetzungen machen. Das findet man alles auf unserer Webseite. Dann kann man auch noch bei der Community beitragen, indem man zum Beispiel in unseren Foren oder anderen sozialen Kanälen eben mitwirkt und eben Leute in die richtige Richtung lenkt, wenn die Fragen haben. Ich kriege das ja bei unserem Nextdoor Twitter-Account zum Beispiel mit, wo wir am Tag irgendwie ein paar hundert Anfragen kriegen, wo wir selber auch als Team gar nicht überhaupt hinterherkommen, um die alle abzuarbeiten. Und wenn ich es dann doch mal schaffe, gegen Ende der Woche, um den Beitrag vor 3 Tagen zu beantworten, sehe ich meistens, hat schon irgendein Community-Mitglied den richtigen Hinweis gegeben an der Stelle. Und da muss ich dann gar nicht mehr aktiv werden. Das gibt's auch. Ansonsten gibt's natürlich auch die Möglichkeit, ganz einfach, nutze unser Produkt. Und wenn du der Meinung bist, dass damit was nicht stimmt oder etwas anders sein sollte oder du da gerne ein Feature drin hättest, sag uns das. Und das ist eine recht niedrige Einstiegshürde. Du siehst da von etwas, von dem du glaubst, dass es falsch ist, und sagst uns das. Und dann gucken wir, wie es damit weitergeht. Also auch das ist Teilhabe an der Community.
Okay.
Ja, Chris, haben wir ein Rudiment gefunden? Für dich, Marius, die Rudiments sind so die kleinen Kieselsteinchen, aus denen sich so Zusammenarbeit zusammensetzt. Und wir sind auf der Suche nach diesen Puzzlesteinchen, den kleinsten Einheiten. Und ich finde diese freiwillige Zusammenarbeit schon sehr, sehr spannend. Also da ist für mich, ich kann es vielleicht noch nicht genau formulieren, aber da ist für mich was drin.
Vielleicht kann uns der Marius dabei helfen. Ich mag es dafür aber noch ein bisschen schärfen. Für mich sind Rudiments, die Schönheit der Rudiments sind in der Kleinheit. Also ich gehe da gern die Kreuzreferenz zu diesem Film Karate Kid. Wenn du dich da, kennst du den Film?
Welche Adaption davon? Aber ich glaube ja, die meisten gesehen zu haben.
Ja, es fängt eigentlich damit an, irgend so ein Karate-Sensei bildet dann irgendwie ein Kind von der Straße irgendwie aus in Karate und fängt halt erstmal mit Sachen an, die halt super simpel sind und die erstmal auch überhaupt gar nicht den Kontext zu Großkampfaktionen, was auch immer, haben. Also in dem Film ist beispielsweise, du streichst jetzt mal hier diesen Lattenzaun, ja, machst dann halt diese Auf- und Abbewegung und trainierst, ohne dass du es eigentlich weißt, wo du es hinterher gebrauchen kannst, eigentlich eine super kleine, überschaubare Technik, die dir aber hinterher total hilft in der Entwicklung deines, also wir müssen jetzt nicht auf diese ganze Kampfstil-Metapher weiter rumreiten. Also irgendwas Kleines, unser letzter Gast hatte zum Beispiel was reingebracht, er hatte so täglich versucht, täglich Ideen zu spinnen, irgendwie zu einer bestimmten Fragestellung und jeden Tag mindestens 3 Ideen. Und das hat er einfach über ewige Zeit vorangetrieben und damit so seinen Muskel für auf die Schnelle einfach quantitativ Ideen rausbringen und den Scope groß machen. Das war so ein Rudiment, was er uns mitgebracht hätte. Hättest du irgendwas, was klein ist, was man bei euch vielleicht erleben oder trainieren kann?
Also erleben auf jeden Fall. Gerade für jemanden, der vielleicht noch nicht in einer Open-Source-Community so beigetragen hat oder noch gar nicht mit interagiert hat, kann vielleicht einfach mal auf die Website gucken. Da haben wir unter nextlot.com/contribute verschiedenste Wege, wie bereits angesprochen, Übersetzungen und so weiter, wie man eben mitmachen kann und einfach mal einen Schritt machen. Und da ergeben sich so schnell Synergien raus, weil du zwangsweise da mit anderen kommunizierst und die haben dann vielleicht irgendein Feedback, wo du denkst, ah, dann kann ich das eben auch noch machen oder da habe ich das noch gesehen, wie wär's denn damit? Darüber gibt so schnell Welleneffekte, dass wir teilweise, also ich kenne es persönlich von einem Community-Contributor, ich weiß nicht, ob er namentlich genannt werden möchte, hat vor Jahren mal irgendwie eine Übersetzung von ich weiß nicht mal, ob es eine richtige Übersetzung war, ich glaube, er hat ein Komma versetzt. Und irgendwie Jahre später ist er jetzt immer noch in der Community und macht immer größere Sachen. Also das wächst alles daraus. Das kann man einfach mal ausprobieren. Und da wird man recht schnell feststellen, ob das etwas für jemanden ist, diese Arbeitsweise oder nicht.
Ja, und für mich steckt dann im Mitmachen beides. Mit anderen machen.
Ja. Cool.
Sehr schön. Es riecht nach der Drum Solo, oder Andreas?
Auf jeden Fall.
Das musst du jetzt erklären.
Ja, lieber Marius, am Ende von einer guten Stunde Konzert, du hast die Bühne für dich und darfst nochmal all die Dinge von dir geben, die dir wichtig sind, die wir jetzt vielleicht nicht so gefragt haben.
Ja, einerseits würde ich gerne nochmal beleuchten für jemand, der sich mit Nextcloud eigentlich noch gar nicht beschäftigt hat. Wir haben die Möglichkeit, dass man mal so in Nextcloud reingucken kann auf unserer Website. Ich glaube, der Tryout gibt es das auf unserer Website ganz prominent. Einfach mal reingucken, was man überhaupt damit machen kann. Es gibt ganz viele Sachen, über die haben wir gar nicht gesprochen, die man da auch als App integrieren kann. Und vielleicht nochmal kurz den Bogen zu Hackathon zu spannen. Wir hatten einen, und das war auch der Hauptgewinner des Hackathons, der hat unsere Maps-Applikation erweitert. Das ist, kann man sich vorstellen, wie Google Maps, aber hat das nochmal erweitert, dass man darin auch Routen mit anderen teilen kann. Man kann damit Routen vorhersagen und planen und kann die direkt mit der Person teilen. Und das ist zum Beispiel was, ich bin häufiger auf Veranstaltungen unterwegs, da habe ich bisher Google Maps benutzen müssen. Das werde ich absolut ab sofort mit meiner Nextcloud von zu Hause aus machen, weil ich damit dann schon gucken kann, okay, damit bin ich dann an dem Tag in der Stadt, da ist das Restaurant, wo ich hin will, und dann können andere dann auch was auf die Liste setzen. Da gibt es ganz viele eben auch Anwendungen, die man dann auch in seinen eigenen Alltag integrieren kann, und auch ganz viele, wo man dann zum Beispiel große mit ablösen kann. Und da sich einfach mal umschauen, würde ich gerne mitgeben.
Also du bist ganz begeistert von deinem Produkt. Von eurem Produkt.
Natürlich.
Okay, cool.
Muss ich dazu sagen, habe ich auch schon genutzt, bevor ich bei Nextcloud gearbeitet habe, aber natürlich bin ich
Hast
das immer
ja
noch.
Hast du ja gesagt.
Ja.
Dann haben wir eine sehr, sehr lange Reise hinter uns. Wir haben eine gute Stunde jetzt schon gesprochen, und ich bin beeindruckt, was Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und einer Community von Menschen, die freiwillig beitragen, so erreichen kann. Und drücke euch natürlich die Daumen, dass es so weitergeht. Ich hoffe, ihr wächst, blüht und gedeiht. Ich finde euren Ansatz sehr, sehr interessant und werde auf jeden Fall mal die Anregung mitnehmen, darüber nachzudenken, wie Öffnen dazu beitragen kann, besser zu werden.
Vielen Dank.
Yes. Ich glaube, unsere Shownote-Seite wird bestimmt auch noch gut von dir gefuttert. Da waren so ein paar Ankerpunkte, die ich rausgehört habe. Bevor wir uns von dir verabschieden, kurze Preview auf die nächste Folge. Ich hoffe zumindest, dass es die nächste Folge wird. Wir sind da ein bisschen, wir hatten einen kleinen minor Hiccup. Nächstes Mal reden wir mit Holger Nils Pohl, der uns ein paar Hilfsmittel an die Hand gibt, um Klarheit in Gruppen herzustellen. Und uns dann direkt schon im Vorfeld ein wenig getriggert, weil Holger ganz klar das Auge vor dem Ohr bevorzugt. Tolle Wurst, also schön, dass wir darüber dann im Podcast streiten dürfen. Also für die Folge könnt ihr euch dann vorab schon mal ein paar neue Buntstifte bestellen. Vielleicht nicht bei Amazon, sondern woanders gerne. Ja, und eventuell geben wir danach dann auch das Podcasten komplett auf und machen ein Aquarell weiter. Das könnte passieren,
Dann noch wieder gerne die Einladung an euch. Gebt uns Feedback, was auch immer euch gefallen oder nicht gefallen hat. Schreibt uns. Und wenn ihr den Daumen hebt an der einen oder anderen Stelle, ein Like hinterlasst, sehr, sehr gerne.
Yes. Sehr, sehr gerne habe ich mich heute mit dem Marius unterhalten und mit dir, Andreas. Es war mir ein Fest. Vielen Dank dafür. Und noch einen schönen Abend an euch.
Tschüss, vielen Dank für die Einladung.
Ciao und danke, dass du da warst.
Tschüss.